So, guten Morgen, liebe Geschwister, schön bei euch sein zu dürfen. Ich darf euch ganz liebe Grüße von den Geschwistern aus dem Zabergäu mitbringen. Ihr habt heute ein Privileg. Ich darf nämlich die Predigt, die ich dort letzte Woche gehalten habe und ich ganz zufrieden war, nochmal mitbringen hier und habe nochmal dran rumgefeilt und so wird es besser. Hoffe ich zumindest. Genau. Wir sind in der Gemeindegründung stellen wir uns immer wieder die grundlegenden Fragen zu den grundlegenden Themen des christlichen Glaubens. Und aktuell sind wir bei der Frage, was ist die Gemeinde? Und wir haben uns die Frage gestellt, was ist die Berufung der Gemeinde? Und da möchte ich, nicht die Berufung, Entschuldigung, der Auftrag der Gemeinde. Was ist der Auftrag der Gemeinde? Und da möchte ich uns heute mit hineinnehmen und zeigen, dass der Auftrag der Gemeinde eigentlich kein gemeindespezifischer Auftrag ist, sondern ein Auftrag, der die ganze Schrift hindurchgeht, den Gott von Ewigkeit her mit dieser ganzen Schöpfung haben. Den Auftrag, den wir haben, das ist das Ziel zu erreichen, das Gott mit dieser Schöpfung angestrebt hat. Und dazu gehe ich mit euch gedanklich einen Überblick durch die Schrift hindurch. Wir beginnen im ersten Kapitel. Gott schafft diese Erde am sechsten Tag, er schafft den Menschen. Und er sagt zu Menschen, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott gibt dem Menschen den Auftrag, zum einen, er segnet ihn, er macht ihn fruchtbar und er sagt, mehre dich und herrsche über diese ganze Welt. Und diesen Auftrag gibt Gott an Adam und dann setzt er ihn in den Garten Eden hinein, obwohl er die ganze Welt im Blick hat, setzt ihn in Eden und sagt, von dort beginne diese Welt zu beherrschen, dieser Welt dich auszubreiten, Repräsentanten Gottes zu sein in dieser ganzen Welt. Und der Bericht geht weiter in 1. Mose Kapitel 3, er hat ihm ein Gebot gegeben, Adam brach dieses Gebot und er fiel in den Sündenfall und der Fluch kommt über Mann und Frau und die Frau ist verflucht, dass das Fruchtbarwerden schwer wird, oder? Und der Auftrag Gottes an den Menschen wird plötzlich verflucht und wird plötzlich schwer, weil die Geburt schwer wird. Und der Mann wird verflucht und es wird das Ackerbauen schwer. Und so wird es ausbreiten, dieses Fruchtbarwerden, Vermehren dieser ganzen Welt wird schwer. Und Gott beginnt eine zweite Runde mit Noah. Die Welt wächst und breitet sich aus, aber die Welt ist böse. Und Gott sucht sich einen einzigen aus, den Noah, und richtet die Welt und bewahrt diesen Noah mit seiner Familie. Und er spricht zu ihm. Und dann heißt es, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und er nimmt diesen gleichen Auftrag, den er an Adam gegeben hat und überträgt ihn an Noah und sagt, Noah, mit dir ein zweites Mal wieder den Segen und die Fruchtbarkeit in die ganze Welt hinauszutragen. Und der Bericht in der Schrift geht weiter. Wir kommen in 1. Mose dann 10 an, wo die Völkertafeln haben, verbreitet sich aus. Aber es gibt parallel dazu die Bestrebung der Menschen, Kapitel 11 in 1. Mose, an einem Ort zu bleiben. Die bauen diesen Turm in Babel, sie wollen sich nicht ausbreiten. Und die Menschheit fällt ein weiteres Mal. Und Gott sagt, ein nächstes Mal. Und er sucht sich aus diesen Menschen einen aus, den Abraham. Abraham und spricht wieder zu ihm und sagt zu ihm, ich will dich zu einer großen Nation machen, wieder Fruchtbarkeit, und ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen, und wer dich flucht, werde ich segnen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott hat wieder die ganze Welt im Blick mit seinem Segen. Und es geht weiter nach Abraham. Es kommt Isaak und da möchte ich mit euch aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 26. Wie Gott an Isaak diesen Auftrag weitergibt. 1. Mose Kapitel 26. Ich lese dort ab Vers 3. Gott spricht zu Isaak und sagt: Halte dich in diesem Land auf und ich werde mit dir sein, merken wir uns mal, und dich segnen. Denn dir und deiner Nachkommen werde ich alle diese Länder geben und ich werde den Eid aufrechterhalten, den ich an deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde dein Nachkommen mehren wie die Sterne des Himmels und den Nachkommen und alle will ich alle Länder geben und in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Und Gott gibt diesen Auftrag, den er an Adam, diesen Zuspruch bei Adam mittlerweile, an Isaak weiter. Und wir lesen dann am Ende vom Kapitel, dass er ihm sagt, ich werde dich fruchtbar machen, ich werde das Land fruchtbar machen, ich werde den Segen dir weitergeben von Abraham. Und zwar, wir finden diese gleichen Begriffe, wie wir sie bei Adam finden, bei Noah finden, bei Abraham finden, bei Isaak. Wir könnten weitergehen, Kapitel 28, dann sind wir bei Jakob. Wir finden die gleichen Begriffe dort. Wir können, und das möchte ich mit euch aufschlagen, in 2. Mose, Kapitel 1, weil wir in den Bibelstunden gerade die letzten Tage dort waren, dachte ich, schlagen wir es geschwind nochmal auf und erinnern uns nochmal an diese drei Bibelstunden. Schaut mal, wie das zweite Buch Mose beginnt. Wir sind 400 Jahre ungefähr später dran jetzt. Ganz grob, und das zweite Buch Mose beginnt mit einer Aufzählung. Das sind die Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen sind. Vers 6 dann, und Jakob starb und seine Brüder. Und dann Vers 7, und darauf kommt es mir an. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde von ihnen voll und so weiter. Lukas hat uns mit hineingeführt, was das für eine Bedeutung hatte, Trübsal und Drangsal. Das Volk Israel empfängt von Gott diesen Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch. In Kapitel 19 wird beschrieben, wie ihr seid mein königliches Priestertum, geht und die ganze Welt soll von euch über mich erfahren. Und Gott führt sie aus Ägypten heraus, führt sie in die Wüste, führt sie in das verheißene Land und sie kommen dort an. Und Josua stirbt, ihr Anführer, und dann kommt die Richterzeit, eine Zeit der tiefen, tiefen Sünde, wie schon im Sündenfall, wie schon bei Babel, jetzt auch wieder. Aber Gott rappelt das Volk nochmal auf, gibt ihnen einen König, Saul erst, dann David und dann Salomo, ein Prachtkönig. Und die Königin von Saba kommt und der Segen von Salomo, der König, der Segen, den Gott Salomo gegeben hat, geht in die Welt hinaus. Und man könnte denken, jetzt ist alles gut und Gottes Verheißung erfüllt sich. Aber nach Salomo, ein Sohn, da bricht das Volk auseinander und ein Sohn nach dem anderen wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und es wird das Volk geht nach unten, wird zerstört, wird weggeführt, nach Assyrien zuerst, wird weggeführt nach Babel. Das Volk steht wieder dort, wo es an 1. Mose 3 stand. Das Volk steht wieder dort, wo es an 1. Mose 11 stand, wieder unter dem Gericht Gottes. Und ich möchte mit euch einen Text lesen von Jeremia, einem der Propheten, Jeremia 3, einem der Propheten, der in dieser Zeit der Wegführung des Volkes gesprochen hat. Wie reflektiert Gott durch Jeremia diese Situation? Jeremia Kapitel 3, ich lese gleich ab Vers 12. Jeremia 3, ab Vers 12. Geh und rufe diese Worte aus nach Norden und sprich, kehr zurück, du abtrünnige Israel, spricht der Herr. Und ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht der Herr. Ich werde nicht in Ewigkeit nachtragen. Nur erkenne deine Schuld, dass du von dem Herrn, deinem Gott, abgefallen und zu den fremden Göttern hin und her gelaufen bist, unter jeden grünen Baum, aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr. Denn ich habe mich mit euch vermählt und ich werde euch annehmen. Euch nehmen einer aus aus einer Stadt und zwei aus der Familie und euch nach Zion bringen. Gott sagt, ich habe euch abgewendet von euch, weil ihr in Sünde seid, und er ruft sie zurück. Und schaut mal, was er diesem Volk verspricht. Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen, und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Er verheißt ihnen Hirten. Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land mehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr, so wird man nicht mehr sagen, die Lade des Herrn, die Bundeslade des Herrn. Und sie wird einem nicht mehr in den Sinn kommen, und man wird sich nicht mehr an sie erinnern und sie nicht mehr suchen. Und sie wird nicht mehr gemacht werden. Das verheißt, da kommen Hirten, dann kommt Fruchtbarkeit. Gott verspricht sie hier. Und dann sagt er, dann übrigens kommt das Gesetz weg, und es gibt ein neues Gesetz. Und dann herzlich willkommen im Galaterbrief, oder? Das ist diese Botschaft. Vers 17. Und jenen Tagen wird Jerusalem Thron des Herrn nehmen, und alle Nationen werden sich zu dir versammeln, wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Und sie werden nicht mehr mit dem Starrsinn ihres bösen Herzens wandeln und so weiter. Und er verheißt, wenn diese Hirten da sind und Fruchtbarkeit da ist und ein neues Gesetz da ist, dann werden alle Nationen kommen und alle Nationen zu Gott kommen. Das ist Gottes großer Auftrag. Und dann tritt Christus auf, oder? Viele Jahre später. Dann tritt Christus auf, und Lukas 3, der letzte Adam ist, der tut, was Adam hätte tun sollen, der Schlange widersteht, wie es Adam hätte tun sollen. Und dann tritt Christus auf, der Tröster ist. Tröster heißt Noah, der wahre Noah ist. Dann tritt Christus auf, und dann heißt es über ihn, und in ihm wird der Segen Abrahams zu den Nationen kommen. Galater 3, Vers 14. Dann tritt Christus auf, den Jesaja, den wahren Israel nennt, den Johannes, der sich in Johannes 10 den wahren, guten Hirten nennt, der ein neues Gesetz bringt, der ein neues Herz bringt, wie es hier beschrieben ist, der wahre Herrscher, Weltherrscher ist, wie es Adam hätte sein. Dann kommt Christus. Und er erfüllt all das, was Gott von Anfang an geplant hatte. Aber alles, wirklich alles, hat Christus die Welt zu Jüngern Gottes gemacht? Hat Christus den Segen zu allen gebracht? Christus war in Galiläa, im Zehn-Stämme-Gebiet, der Diakopolis, in Samarien, in Judäa. Und das war's. Ganz kleiner Weltschritt auf der Weltkarte. Und er ist das Evangelium von Christus, diese gute Botschaft, ist nicht durch ihn in die ganze Welt hinaus geströmt. Aber Christus, wisst ihr, hat das gewusst und hat das im Blick gehabt. Und er hat seinen Jüngern, das ist unser Predigttext heute, den Missionsbefehl gegeben. Und den wollen wir uns anschauen. Matthäus 28, diesen Missionsbefehl wollen wir heute in der Predigt anschauen. Ich habe es mir so gedacht, nochmal Schwung im Körper, wir stehen auf, ich lese diesen Text, ich bete für diese Predigt. Und dann schauen wir uns diesen Predigttext an, Matthäus 28, ab Vers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht zu Jüngern alle Nationen, sie taufend auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus, deine Worte, wir stehen vor dir, du bist der große König. Wir haben vorgelesen, dein Wort ist wahrhaftig Speise. Im Glauben an dich dürfen wir an dir Anteil haben. Und du hast versprochen, diesem Text, dass du da bist, auch heute. Und so bitten wir dich als Weltherrscher, bitte begegne uns heute durch dein Wort. Erkläre uns, was dein Auftrag an dein Volk ist, was der ewige Auftrag Gottes an uns ist. Und stell uns dich vor, dein Wesen, dein Anliegen. Das bitte schenke du heute. Bitte gebrauche mein Reden, mein schwaches, mein leises, unvollkommenes Reden. Und bitte sprich in die Herzen, die auch genauso schwach und träge sind. Sprich hinein und schenk du Leben für deine Herrlichkeit. Amen. Wir wollen heute drei Fragen von diesem Text anschauen. Wir wollen uns fragen, wer ist der König der Mission? Wir wollen uns fragen, was ist das Ziel der Mission? Und wir wollen uns fragen, was ist die Kraft der Mission? Der König, das Ziel und die Kraft der Mission. Das wollen wir uns heute anschauen. Die erste Frage, wer ist der König der Mission? Und ich lese nochmal Vers 28. Und er trat herzu, redete zu ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Vollmacht, Gewalt, Macht im Himmel und auf Erden. Das ist der König der Mission. Im Kontext von Matthäus 28, das ist der auferstandene Herr. Matthäus 28, den ersten Verse beschreiben, wie die Frauen morgens Ostersonntag zum Grab kommen und dem Auferstandenen begegnen. Der im Tod den Feind besiegt hat, Sünde, Tod und Teufel. Lukas hat das uns auch die Tage mit hineingenommen, alle Feinde am Kreuz entwaffnet und ausgezogen. Er, der auferstanden ist, bewiesen hat sie, er hat sie alle überwunden. Er tritt zu den Jüngern und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dieses Wort, was wir hier in unserer Übersetzung unterschiedlich übersetzt haben, mit Gewalt in meiner Übersetzung, Vollmacht oder Macht, je nach Übersetzung, dieses Wort ist das Wort im Griechischen, die Exousia. Wir kennen es im Deutschen, wer sich ein bisschen mit Politik auskennt, die ausführende Gewalt, die exekutive Gewalt. Das Wort meint, er hat die Autorität auszuführen, Autorität zu tun, gleichzeitig auch die Macht zu tun, was er möchte. Wenn es heißt im Himmel und auf Erden, dann denken wir an den Schöpfungsbericht, Gott schuf Himmel und Erde. Am Ende heißt es, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Gemeint ist die ganze Schöpfung. Er hat alle Vollmacht in der ganzen Schöpfung. Wenn wir dieses Wort Vollmacht durch das Matthäus-Evangelium durchgehen, dann fallen verschiedene Punkte auf. Dann heißt es an einer Stelle, und er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Das ist das Ende der Bergpredigt. Jesus hat Vollmacht in der Predigt, den Menschen ins Herz zu sprechen und sie zu überführen und die Herzen zu beleben. Das ist die Vollmacht Jesu. Jesus hat weiter Vollmacht. Der Sohn des Menschen hat so Vollmacht auf der Erde, Sünden zu vergeben. Kostbar, oder? Wer kann sagen, Alfred, die Sünden sind vergeben. Und das ist so. In alle Ewigkeit wird keiner mehr daran zweifeln. Er hat Vollmacht, auf Erden Sünden zu vergeben. Übrigens, wenn es heißt, auf Erden Sünden zu vergeben, dann meint er, wenn diese Erde vernichtet ist, gibt es keine Chance mehr für Sündenvergebung. Und Jesus hat Vollmacht, seine Jünger zu begaben. In Matthäus 10 finden wir schon mal einen Bericht, wo Jesus Jünger aussendet. Und da heißt es am Anfang, und er gab ihnen Vollmacht. Und das ist so gut zu wissen, Jesus hat Vollmacht und er kann sie weitergeben. Was würde ich sonst heute hier stehen, oder? Wir werden nachher sehen, der Auftrag, Jünger zu machen, hat was mit Lehren zu tun. Lehrt sie, alles zu halten. Aber wie soll ich lehren, wenn doch er die Vollmacht hat? Wie soll ich einem zusprechen und zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, was das Ziel doch ist, oder? Menschen in Sündenvergebung zu führen. Wenn das aber Jesus seine Vollmacht hat, dann so gut, dass er die Vollmacht hat, selbst seine Vollmacht weiterzugeben. Selbst das ist Teil seiner Vollmacht. Dieser Vers 28 und 18 und Vers 19, diese zwei Verse, wenn Jesus sie spricht, er hat die Schrift im Kopf. Im Psalm 1 heißt es, der wird dein Wort nach sein Tag und Nacht. Jesus hat auch hier die Schrift in den Sinn und er zitiert hier nicht. Er sagt, mir ist Vollmacht gegeben, wie geschrieben steht, Punkt, 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 Punkt. Aber was er macht, er verarbeitet einen alttestamentlichen Text. Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt und immer wieder wo ich mich immer wieder mit beschäftige, mit den sogenannten Anspielungen im Neuen Testament. Es gibt im Neuen Testament ungefähr 300 Zitate. Dann heißt es, das ist geschehen, damit erfüllt wurde, was geschrieben steht, Punkt, 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 Punkt und so weiter. Und dann wird das Alte Testament zitiert. Aber es gibt im Neuen Testament ungefähr 4.000 bis 5.000 Anspielungen auf das Alte Testament. Was meine ich damit? Das heißt, die Schreiber oder Jesus arbeiten in ihr Reden, in ihrem Text ganz bewusst Worte, Wortkombinationen aus dem Alten Testament ein, um zu zeigen, dass das bezieht sich jetzt auf das Alte Testament. Und dann ist unsere Aufgabe nachzuforschen. Gute Brüder, gute Gelehrte weisen uns darauf hin. Und dann verstehen wir, ich sage euch gleich welchen Text und ich beweise euch das gleich, dass Jesus hier Daniel 7 im Kopf hat. Und dann, wenn Jesus das im Kopf hat, dann können wir sagen, was meint er mit Vollmacht? Und wir können dann zurückgehen ins Alte Testament und aufschlagen und sagen, ach, guck mal, er meint diesen Text hier konkret. Und dann lesen wir, was bedeutet Vollmacht in diesem Zusammenhang? Und dann bekommen wir ein besseres Verständnis, was Jesus in dem Moment verstanden hat unter Vollmacht. Dann verstehen wir, was dieses kleine, einfache Wort Vollmacht bedeutet, weil Jesus Daniel 7 im Kopf gehabt hat. Schlagt mal mit mir Daniel 7, diesen Text auf. Ich möchte euch zuerst zeigen, dass Jesus tatsächlich diesen Text im Kopf hatte, weil er viele, viele Worte aus diesem Text herausnimmt und bei sich einbaut. In unserer deutschen Übersetzung wird es gut ersichtlich. Wenn wir den griechischen Text da hätten, dann würden wir nicht so viel verstehen. Es wird aber an der Stelle dann noch offensichtlicher werden. Genau. Diese Worte wie alle Vollmacht gegeben finden sich hier in diesem Text. Ich lese ihn euch gleich vor. Oder dieses Wort Sohn findet sich in diesem Text. Oder dieses Wort Nationen oder Himmel. Alles Texte aus dem Missionsbefehl, die sich in Daniel 7 wiederfinden. Und wir werden sehen, dieser Gedanke bis an das Ende der Zeit findet sich ebenso wieder. Ich lese uns mal Daniel 7, Vers 13 und Vers 14. Und ich schaute, Daniel berichtet uns einen Traum von ihm, und ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde zu ihm gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Im griechischen Text steht hier eben, ihm wurde Vollmacht gegeben. Und alle Völker, Macht zu Jüngern alle Völker. Alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienen ihm. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird. Und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich denke, es wird deutlich, dieser Texte, sie haben die gleiche Sprachwahl. Und so sind sich viele Ausleger einig und sagen, ja, Jesus hat, wenn er mit den Jüngern auf diesem Berg in Galiläa steht, er hat das Anliegen und sagt, hey, ich bin der Menschensohn von Daniel 7. Und wenn ihr wissen wollt, welche Vollmacht ich habe, dann schaut hier rein. Und das machen wir jetzt. Was ist Daniel 7 für ein Kapitel? Ich habe schon gesagt, es sind Träume von Daniel, sogenannte apokalyptische Träume, das heißt Bilder, wo er zum Beispiel einen Löwen sieht, einen Bären sieht, einen Leoparden sieht und so weiter. Er sieht verschiedene Tiere. Diese Tiere bedeuten Königreiche und Könige. Und diese Tiere stehen für Weltreiche. Und es wird ihm beschrieben, wie ein Weltreich nach dem anderen kommt und brutal und grausam ist. Zum Beispiel der Bär, den finde ich besonders grausam, steht da, er hat drei Rippen in seinem Maul. Das heißt, er hat gerade noch ein anderes Tier zerrissen, wahrscheinlich den Löwen, er hat ihn zerrissen und zerfleischt und es steht da, dass er große Pranken hat und viel Fleisch frisst, aufsteht. Wenn ihr es nachgoogeln wollt, ein Grizzly wäre so das Größte, 2,50 Meter, überlegt mal, er würde hier stehen, der wäre einfach so, Arme noch nach oben, dann noch mal ein bisschen mehr, das kann ich jetzt nicht, stehe nicht auf die Kanzel, um das zu veranschaulichen. Gewaltiges Tier, brutale Weltreiche. Und dann kommt es weiter und dann kommt ein kleines Horn und es fängt an, Gott zu lästern, Gott zu verhöhnen und zu lästern, große Worte gegen Gott zu reden. Aber dann heißt es, Und ich schaute, bis Throne aufgesetzt wurde und an alten Tagen kommt und er beginnt zu regieren. Und dann heißt es, und diesen Tieren, diesen Herrschaften wird Herrschaft gegeben auf festgesetzte Zeit. Er regiert. Und dann kommen eben diese Verse, Vers 13, Vers 14, der Sohn des Menschen. Er nimmt alle Herrschaft an sich. Und wenn es hier heißt, Vers 14, und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völkerschaften sprachen, die in ihm, da meint es genau diese hässlichen Tiere, diese Reiche dieser Welt regiert Christus. Er ist der Regent. Wie es heißt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist das Gleiche. Was wir jetzt verstehen, ist, das Toben der bösen Reiche in dieser Welt wird regiert von Jesus. Und es heißt übrigens nicht nur, er beherrscht sie. Schaut mal in Vers 14 nochmal genau rein. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienen ihm. Liebe Gemeinde, dienen ihm ist was anderes als nur ich beherrsche sie, sondern er gebraucht sie, damit sie seinem Plan dienen. Sie dienen dazu, auch wenn sie schrecklich sind, wie so ein Löwe und Bär und so weiter. Er gebraucht sie, damit sie seinem Ziel dienen. Liebe Gemeinde, das Toben in dieser Welt und egal welche Reiche wir heute haben, ob es Ukraine, Russland, Iran, Israel, China, Amerika, Deutschland, egal welche Reiche es sind, sie dienen alle unserem Herrn. Sie sind alles schreckliche Tiere, ja, und sie dienen alle unserem Herrn, damit sein Reich, damit er seine Herrschaft in dieser Welt durchsetzen wird. Und wie es in Vers 14 steht, und das wird niemals enden. Unser Herr ist der König über alles. Jesus ist der Sohn des Menschen, der regiert. Wenn wir jetzt diesen Text nehmen und den Missionsbefehl zusammennehmen, dann merken wir, Jünger machen, wie wir es nachher sehen würden, heißt, das Reich Gottes zu bauen. Weil in diesem Text steht davon, dass Jesus als König herrscht über sein Reich. Matthäus sagt uns aber, Jünger machen, was auch immer es bedeutet, schauen wir uns nachher an, bedeutet, das Reich Gottes zu bauen, im Reich Gottes zu dienen. Wenn Jesus sagt, ich habe schon gesagt, mir ist gegeben, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende des Zeitalters, dann meint er, das Gleiche, sein Reich ist ein ewiges Reich, das in alle Zeit besteht. Was aber auch dazu gehört ist, und das zeigt auch Daniel 7, obwohl Jesus regiert, das sind doch diese hässlichen, Offenbarung sagt uns, teuflischen Reiche da, die gegen das Volk Gottes kämpfen. Wir können ein Daniel 7, ein paar Verse später steht, dann ist dieses kleine Horn wieder sein Maul aufsperrt und dass es Krieg führt mit den Heiligen. Und zwar, sie besiegte. Dieses kleine Horn, das Gott gegen Gott lästert, das heißt Irrlehre verbreitet, das Volk verhöhnt, besiegt das Volk Gottes. Offenbarung 13 erklärt uns dann, es tötet das Volk Gottes. Es heißt, es werden in Weltmissionen, obwohl Jesus herrscht, Menschen, Jünger Jesu, in den Tod gehen. Aber, und das ist auch die Botschaft von Daniel 7, selbst dieses Extrem und alles andere bedeutet nicht, dass Jesus nicht regiert, sondern der Tod ist die Erlösung des Christen aus diesem Kampf heraus, hin in die Gemeinschaft, in die Gegenwart unseres Herrn. Jesus spielt also auf Daniel 7 an, um die Bedeutung seiner Allherrschaft zu verdeutlichen, um uns mehr zu beschreiben, was es bedeutet, dass er regiert. Er ist der, der von Gott aus Gottes Reich in dieser Welt durch alle Widrigkeiten hindurch durchsetzt. Und seine Jünger haben heute Anteil an diesem Reich, an dieser Mission, in dem, dass sie Jünger machen. Jesus ist der, der inmitten all dieser schrecklichen und grausamen Tiere Reiche regiert. Und er setzt es durch Jüngermachen hindurch, setzt er seine Herrschaft durch. Wir haben drei Fragen an unserem Text. Wir gehen zurück zu Matthäus 28. Drei Fragen in diesem Text. Wer ist der König der Mission? Und wir haben es gesehen, ist der Sohn des Menschen aus Daniel 7. Er ist der König der Mission. Die zweite Frage, was ist das Ziel der Mission? Das ist Jünger machen. Ich möchte euch hier zurück in Matthäus 28 in Vers 19 mit euch gehen und euch in den Text hineinführen und auf ein paar Worte aufmerksam machen. Zunächst einmal, wie leitet Jesus über? Matthäus 28, Vers 19. Dort steht, geht nun hin. Ich möchte dieses kleine Wörtchen nun, oder manche übersetzen mit also, oder wie auch immer, ich möchte dieses kleine Wörtchen hervorheben. Warum dieses Wort? Dieses Wort sagt, weil Jesus der König ist, deswegen könnt ihr hingehen. Jesus sagt nicht, übrigens, ich mag meine Allherrschaft und die erzähle ich euch noch kurz. Und dann legen wir dieses Thema auf die Seite und jetzt kommen wir zur Weltmission. Nein, sondern Jesus sagt, Weltmission ist nur möglich, weil ich der König bin. Ganz ehrlich, gegen diese Tiere. Und jetzt denken wir mal nicht mal, das sind teuflisch-dämonische Mächte, sondern denken wir an einen Löwen, denken wir an einen Bär und einen Leoparden. Nehmen wir das mal buchstäblich, was die abgeschwächte Version wäre. Wie soll ein Jünger Jesu gegen einen Bären kämpfen? Der lacht uns aus, oder? Und dann eine Ohrfeige und der Kopf liegt 10 Meter weit, oder? So. Und jetzt sind das teuflisch-dämonische Mächte. Wie ist Weltmission möglich? Allein deswegen, weil Jesus alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Allein deswegen. Und wie heißt es in unserer Bibel? Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Dieser Text, wir müssen uns kurz über die Satzstruktur hier Gedanken machen, weil unsere deutschen Übersetzungen sind ja nicht ganz ideal. Wer eine Übersetzung hat wie ich, kann auf seine Fußnoten schauen, das ist hilfreich. Das Hauptverb, das heißt der Hauptauftrag in diesem Missionsbefehl, ist nicht geht hin, ist auch nicht tauft oder lehrt, sondern der Hauptauftrag und das einzige echte Verb in diesem Text ist macht zu Jünger. Macht zu Jüngern ist die zentrale Aussage in diesem Text. Und alles andere im Griechischen sind Partizipien, das können wir vergessen, für die es interessiert. Alles andere sind Beschreibungen, wie funktioniert es, Jünger zu machen, indem dass ich hingehe, indem dass ich taufe, indem dass ich lehre und so weiter. Das schauen wir uns gleich an. Der Hauptauftrag, das heißt, wenn ihr in eure Bibeln reinmalen könnt, unterstreicht das, Jünger machen, darum geht es. Das ist der Kern in diesem Auftrag. Lasst uns hiermit anfangen, was heißt es, Jünger zu machen. Zum einen, das ist eine Aktivform. Es ist nicht, und Jünger werden gemacht, sondern es heißt, macht Jünger, aktiv. Hier sind wir als Volk Gottes aufgerufen, Jünger zu machen. Zweitens, es ist ein Imperativ, ein Befehl Jesu. Es ist nicht so, als ob, Leonardo, hast du heute mal Lust so? Nein, sondern es ist ein Befehl, mach das, Ausrufezeichen. Das heißt, wenn ihr noch mehr malen wollt, macht ein Ausrufezeichen dahinter. Ein Befehl, ein Auftrag unseres Herrn. Es ist ein zeitloser Auftrag. Und noch ein Hinweis, worauf ich geben möchte. Es steht nicht dort, Jesus kommt die elf zusammen und dann sagt, mach Jünger, mach Jünger, mach Jünger, Petrus du auch, Johannes du auch, Jakobus du auch. Sondern er sagt zu ihnen, er sprach zu den Elfen, macht ihr Jünger. Und das ist wichtig, es ist eine Pluralformulierung. Warum? Weil Jünger machen kein Einzelauftrag ist. Kein einziger rettet die Welt. Allein ein Studienleiter von uns, der im Remstal wohnt, dem seine Frau hat mal einen Satz zu ihm gesagt, den habe ich mir gemerkt, du bist nicht der Messias im Remstal, so hat sie zu ihm gesagt. Was sie meinte ist, Thomas hieß der, Thomas, du musst das Remstal nicht alleine retten. So. Sondern es gibt eine Gemeinde dafür. Und nicht mal das, ja. Es gibt eine weltweite Gemeinde. Alle Jünger Jesu sind da aufgetragen. Alle arbeiten zusammen darin, dass sie Jünger machen. Nicht an eins. Und so weit, Matthäus 10, Jesus sendet zu zweit aus. Es gehen immer zwei los, wenn sie zum Predigen unterwegs sind. Paulus kann an einer Stelle sagen, 1. Korinther 1, Vers 17, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt würden wir sagen, doch, Paulus, er hat dich gesandt, hier steht es. Was meint Paulus damit? Ein paar Verse später wird er sagt, ich habe doch getauft, so die einen oder anderen schon auch. Was meint er? Paulus sagt, ich habe da einen, in diesem Missionsauftrag, habe ich einen ganz konkreten Auftrag innen drin. Der sah schon bei Petrus anders aus. Der sah schon bei einem Barnabas anders aus. Bei einem Timotheus sah der schon wieder anders aus. Und so weiter. Der sieht anders aus bei verschiedenen Menschen, weil sie zusammenarbeiten, gemeinsam an diesem Werk dienen. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. 1. Timotheus 2, Vers 1 sagt Paulus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Gebete, Bitte, Danksagen, Fürbitten getan werden für alle Menschen. Und dann führt er aus, denn Gott ist ein Rettergott, der will, dass alle gerettet werden. Paulus bringt das Gebet in den Kontext von Gottes Rettungsanliegen. Und er sagt, vor allen Dingen, betet. Betet dafür, dass Menschen gerettet werden, dass der allmächtige Gott, der erwählt hat vor Grundlegung der Welt, in seiner Souveränität einzelne Menschen sagt, und jetzt heute gefällt es mir, dich zu retten. Wenn es Gott nicht tut, wenn nicht der sagt, mir ist alle Vollmacht gegeben, Himmel und auf Erden, wenn er nicht wirkt, wer dann? Lasst uns beten, liebe Gemeinde. Für mich konkret, ähnlich wie bei Paulus, predigen. Das ist eine Form von Jünger machen. Für meine Frau bedeutet das, Zeit mit den Kindern zu nehmen und ihnen von Jesus zu erzählen, in diesem Alter, wo sie eben sind, Kinderbücher vorzulesen. Für uns es vorzuleben in der Familie, sie zur Hand zu nehmen, sie zu sich zu nehmen, mit ihnen zu reden und so weiter. Für andere bedeutet, ich kann nicht reden. Wisst ihr, was ihr machen könnt? Wir als Gemeinde hier haben diesen Luxus, es gibt Menschen, die reden können und ihr könnt sie herbringen. Wenn du sagst, da gibt es diesen, aber ich kann nicht, da hat es Plätze frei. Jetzt Urlaubszeit, wenn du 50 Leute mitbringen willst, das ist die perfekte Zeit, da hat es Plätze jetzt. Es gibt Plätze hier, dann bring die Leute mit und bring sie um das Wort, dass sie das Evangelium hören, sie einladen. Gemeinsam zu Hause mit ihnen Bibel zu lesen, da musst du übrigens auch nicht reden, da darf Gott reden, dann einfach in Worten erklären. Eine Möglichkeit, Arbeitskollegen, Familienleute oder sie in einen Glaubensgrundkurs einladen. Lukas wird im Herbst, so der Herr will, wieder einen Glaubensgrundkurs starten. Geh zu ihm, sag, hey, ich habe da jemand. Ich lade ihn ein, ich komme vielleicht die ersten Male mit und dann darf er im Glaubensgrundkurs teilhaben. Eine wunderbare Möglichkeit, die Glaubensgrundlagen anzuschauen. Und viele andere Möglichkeiten. Ich möchte ein kleines Buch empfehlen, das ich die letzten Wochen gelesen habe, von Mark Dever, Persönliche Evangelisation. Da geht es genau um solche Sachen. Ich habe vorher geguckt, es ist im Bücherladen nicht da. Ich habe Danny Platt angeschrieben, aber das Herr tut, er hat mir nicht zurückgeschrieben. Vielleicht ist er im Urlaub, ich weiß es nicht. Er wird es sicherlich tun, wenn ihr zu ihm geht und sagt, hey, Robert hat ein Buch empfohlen, bestell uns das, ich möchte es lesen. Dann wird er sicherlich hertun. Oder ihr kommt auf mir zu. Im Zweifel kann man sie auch persönlich bestellen. So, genau. Jetzt haben wir uns angeschaut, was steht dort. Lass uns mal schauen, was nicht dort steht. Dort steht nicht, geht nun hin, macht alle bekehrt alle Nationen. Im Sinne von, jetzt ist er bekehrt und dann ist der Auftrag beendet. Jünger machen ist weit mehr wie das, einfach Hauptsache Menschen kommen zum Glauben. Und es geht weiter. Das steht nicht dort. Dort steht nicht, macht Leute zu Gemeindegliedern. Hauptsache, sie sind Gemeindeglieder. Ach, und sie haben eine Urkunde gekriegt von Viktor und der hat den Vers vorgelesen und hat gebetet und dann ist alles gut. Das ist nicht das primäre Ziel. Ja, Jünger sind Teil einer Gemeinde, aber das Ziel ist, Jünger zu machen. Aber was bedeutet eigentlich Jünger machen? Was bedeutet das? Das Wort, das bei uns übersetzt ist mit Jünger, bedeutet eigentlich Schüler. Das sind diejenigen, die belehrt werden. Das sind Jünger. Das heißt ja auch am Ende dann nachher, lehrt sie alles zu halten. In diesem Sinne Jünger. Jesus hatte Jünger, wir kennen sie als die 11, die 12 Jünger, die mit Jesus waren, die 3 Jahre mit Jesus gegangen sind und von ihm gelernt haben, das heißt Reden von Jesus angehört haben. Sie saßen zum Beispiel bei der Bergpredigt zu seinen Füßen, haben ihm zugehört, wo er erklärt hat, gesagt, wie komme ich ins Reich, glückselig die, wie soll ich beten, unser Vater, der du bist im Himmel, wie verstehen wir das Gesetz, nicht das, sondern das, nicht allein nur angucken, sondern im Herzen und so weiter. All diese Sachen, die Jesus ihnen erklärt hat, wo sie verstehen mussten. Und dann nimmt Jesus sie mit und geht mit ihnen aufs Schiff. Und dann kommt ein großer Sturm und sie dürfen lernen, ihm zu vertrauen. Und dann kommt da einer und Jesus sagt, hey, ich habe Vollmacht, Sünden zu vergehen, steh auf. Und sie merken, ja, er hat wirklich Vollmacht. Und er geht mit ihnen über 3 Jahre und lehrt sie und lehrt sie und lehrt. Das sind Jünger. Das sind Jünger Jesu. Also sind Jünger diejenigen, die von Jesus belehrt werden und danach übrigens dazu befähigt werden, weiterzugeben, andere wiederum zu Jüngern zu machen. Jünger sind, wenn wir es so formulieren, machen, Jünger machen bedeutet, Menschen zu begleiten ein Leben lang in der Nachfolge Jesu. Jünger heißt ein Leben lang andere zu begleiten, die Nachfolge Jesu. Übrigens, die anderen begleiten mich dann auch, oder? Ich habe es gemocht, mit Alfred und mit Lukas an den Gräbern zu stehen und Leute zu beerdigen. Tatsächlich, schade, dass es jetzt am Dienst nicht mehr so ist. Also nicht, dass die Leute sterben, ja, so versteht mich, sondern was ich gemocht habe, ist, jetzt weiß ich, die Schwester, der Bruder, unser Dienst ist getan und wir können sie übergeben in die Hände des Herrn. Und Jünger machen ist beendet. An diesem Zeitpunkt, wenn die Menschen unter der Erde sind und die Seelen beim Herrn sind, dann ist Jüngermachen beendet. Bis dahin machen wir Jünger, auch bis heute. Jüngermachen. Und Jüngermachen beschreibt Jesus mit 3 sogenannten Partizipien, mit 3 Aspekten. Was gehört alles dazu? Schauen wir nochmal in unseren Bibeln rein. Was heißt hier? Geht hin und macht zu Jüngern. Das ist, was Jesus vorne anstellt. Wörtlich heißt es hingehend. Ich möchte noch auf was hinweisen. Es heißt übrigens nicht in diesem Text, geht hin als Befehl. Das ist nicht mal ein Befehl, sondern das ist mehr oder weniger einfach nur die Notwendigkeit. Möchte ich gleich dazu kommen. Was steht auch nicht da? Das steht nicht, geht hin zu allen Völkern, auch wenn es immer und immer wieder gesagt wird. Es steht einfach nicht im Bibeltext, geht hin zu allen Völkern, sondern es steht, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wenn man den griechischen Text genau anschaut, steht sogar, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das steht sogar danach. Alle Völker bezieht sich auf Jünger machen. Dieser Text sagt nicht, auch wenn es immer wieder wiederholt wird, dass wir zu allen Völkern gehen sollen. Das steht einfach nicht im Bibeltext. Dieses Hingehen ist viel besser zu verstehen als eine Notwendigkeit. Warum? Weil neben mir gerade keiner steht, ja? Weil ich eben jetzt hier 100 Kilometer entfernt wohne und zu euch kommen muss, mich das Evangelium bringen. Von dort meine Stimme, egal wie laut sie wäre, die würde mich nicht hören, wenn ich dort reden würde. Hingehen ist einfach, ich möchte das ein bisschen die Betonung von diesem Wort rausnehmen. Und das versteht das einfach nur als eine Notwendigkeit, weil ich zu Menschen gehen muss, um sie zu Jüngern zu machen. Wenn die Menschen da sind, dann müsste ich nicht hingehen. Heute Morgen habe ich mir überlegt, was bedeutet es zum Beispiel in ganz klein bei mir in der Familie, wo ihr versteht, das hat da nichts mit Weltmission zu tun. Was hat es damit zu tun? Ganz oft, ich gehe auf meine Tochter zu. Sie hat etwas falsch gemacht oder ich habe mich an ihr versündigt und dann gehe ich auf sie zu, weil ich in einem anderen Raum bin. Da gehe ich schon zu ihr hin, oder? Oder selbst wenn wir am Esstisch sitzen und ich will ihr irgendwas erklären vom Evangelium, dann muss ich die Initiative ergreifen und sagen, schau mal her, guck mal, das ist so und so, Punkt, 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 Punkt. Und zwar dann muss ich die Initiative ergreifen. Und schon allein diese Initiative ergreifen, das ist das, was Jünger macht, was hingehen meint. Die Initiative zu ergreifen, auf Menschen zuzugehen, auf meine Geschwister zuzugehen, mit ihnen zu reden, geistliche Gespräche zu führen, auf andere zuzugehen. Genau. Also ein bisschen dieses, ich geht hin, das ist nicht so spektakulär, wie es oft behandelt wird, dieses Wort. Was heißt es noch? Geht hin, macht zu Jüngern alle Nationen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was bedeutet Taufe in diesem Zusammenhang? Warum Taufe im Sinne in diesem Zusammenhang mit Jünger machen? Wir können die Taufe hier als ein Startschuss des Jüngermachens verstehen. Der Mensch lebt in der Welt und plötzlich sagt er, aber ich bin zum Glauben gekommen und ich bin ein Jünger Jesu, ich folge ihm nach. Dann sagen wir, dann zeig das der Welt. Jesus sagt, dann zeig das der Welt und lass dich taufen. Lass dich taufen. Dieses Taufen auf, wir könnten auch Taufen in hinein übersetzen, je nachdem, wie man es übersetzt, meint die Zugehörigkeit zu Jesus, zum Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, zum dreieinigen Gott. Das heißt dann zum Beispiel, Paulus erklärt das dann in Römer 6, dass wir sind begraben worden durch die Taufe auf den Tod und dann ein paar Verse später, denn ihr seid mit ihm eins gemacht. Taufe heißt eins mit Jesus werden. Oder Paulus sagt es mal in 1. Korinther so, ironisch, sagt einer, ich bin des Paulus, ich gehöre zu Paulus. Und dann fragt er, seid ihr etwa auf Paulus getauft worden? Im Sinne von, wenn ihr zu mir gehören würdet, dann ab sofort, Alfred, ich taufe dich auf den Namen von Paulus, Petrus und Johannes. So, in diesem Fall, machen wir natürlich nicht, ja, versteht. Was ich sagen will, Taufe bedeutet Zugehörigkeit. Ich komme von den Nationen, aber jetzt gehöre ich zu Christus und das zeige ich. Und all das andere, was in verschiedenen Taufpredigten ausgeführt wurde, dass ich mit Christus gestorben bin, dass ich mit ihm auferstanden bin, dass ich ein neues Leben habe und so weiter. Aber grundsätzlich, ich gehöre zu Jesus. Das ist das Zeugnis in der Taufe. Das ist das Zeugnis in der Taufe. Und der dritte Aspekt, das ist dann Vers 20, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Lehren bei Jünger machen, wir haben es schon angeschaut, habe ich vorher schon ausgeführt, das heißt tatsächlich, wie ich jetzt gerade erklären, was und wie. Ich mag diesen Vergleich zu irdischen Kindern. Die gehen in die Schule, oder? Jetzt gerade nicht, aber eigentlich gehen sie in die Schule und damit werden sie hoffentlich mehr oder weniger gut fürs Leben vorbereitet. Danach machen sie eine Lehre, eine Ausbildung oder sie studieren oder wie auch immer und sitzen da und lernen und lernen und lernen. Wer dann noch weitermacht, einen Master macht und, keine Ahnung, noch einen Doktortitel macht, der lernt bald ein Drittel seines Lebens, bis er 30 ist oder sowas, ist er am Lernen und erst danach geht er ins Berufsleben. Er musste so, so viele Informationen aufnehmen. Und ist hoffentlich von Menschen in die Hand genommen worden, die ihm gesagt haben, hey komm, das was du gelernt hast, du warst bei meiner Ausbildung an der Fräsmaschine, das bedeutet, jetzt musst du hier so und da drehen und diesen Fräser finden und so weiter. Bei der Hand genommen, das, was ich kognitiv gelernt habe, umzusetzen. Und genau das ist, was hier ist, das machen wir in dieser Welt, lernen wir 1 plus 1 auszurechnen und manche andere Sachen, weil wir es brauchen in dieser Welt, dass ich in der Kasse nachher stehen kann. Meine Frau hat gesagt, 3 Eier, 1, 2, 4. Und dann werden es zu viele, ja. So, das muss ich lernen. Und das funktioniert automatisch. Und so sagt Jesus, hey, ihr müsst lernen, genauso auch im Geistlichen. Erst Milch, dann feste Nahrung, müssen lernen da. Aber schaut mal, nicht allein lernen, Vers 20. Und lehrt sie, und dann steht es hier, alles zu bewahren. Nicht einfach nur lernt sie alles, was ich euch gelehrt habe und ihr müsst alle eine Doktorarbeit schreiben und wer eine Doktorarbeit in Theologie hat, der kommt in den Himmel hinein. Nein, sondern lehrt sie und die Lehre will in den Alltag gehen. Die Lehre ist die Grundlage dafür, dass ich bewahren kann, dass ich das leben kann, dass ich es halten kann, was Christus gesagt habe. Jüngerschaft hat ganz zentral was mit Lehre zu tun, die da hineinführt, dass ich leben kann, was ich gelernt habe. Übrigens, wenn es heißt hier, guck mal in diesen Bibeltext hinein, Vers 16, und die 11 Jünger aber gingen nach Jerusalem, und dann heißt es wieder in Vers 19, Macht zu Jüngern. Wenn Jesus sagt, zu Jüngern, Macht zu Jüngern, dann ist das ein Kreislauf, oder? Weil dann, wenn ich zum Jünger gemacht wurde, bin ich wieder ein Jünger, und dann muss ich wieder den Jünger zu einem Jünger, den anderen zu einem Jünger machen. Das ist ein Kreislauf. Deswegen, das hier ist ein Prozess, und es ist ein Prozess, der die Gemeinde hin bis in alle Ewigkeit anhält. Jünger sein, ich möchte noch hier nochmal was zum Lehren sagen, ist eine wunderbare Sache. Überlegt euch mal, Jesus hätte gesagt, Macht zu Facharbeitern, Macht zu Spezialisten, Macht zu Akademikern, Macht zu Bachelorn, Mastern, die einen Abschluss bekommen, darum geht es mir, die einen Abschluss bekommen in irgendwas, aber das sagt er nicht, sondern Macht zu Schülern. Im Grunde sagt er einfach nur, schult sie ein, aber schult sie nie wieder aus, sie sollen ein Leben lang lernen. Und ganz ehrlich, Schüler, Auszubildende, Studenten, die haben einen gewissen Welpenschutz, oder? Die dürfen Fehler machen. Und das finde ich eine wunderbare Wahrheit, die Jesus hier reinpackt. Er sagt nicht, hey, lehre sie 3 Jahre und dann müssen sie perfekt sein. Nein, sondern er sagt, hey, geh ein ganzes Leben lang mit ihnen und lehre sie und lehre sie. Sie dürfen Fehler machen. Ein Amerikanischer, der dieses Buch geschrieben hat, der hat mal gesagt, Jüngerschein definiert, und zwar Jünger sein bedeutet, ein Bachelor zeigt dem anderen Bachelor, wo es Essen gibt, nämlich beim Herrn. Das ist eine wunderbare Sache, oder? Jünger sein heißt, der eine Bachelor zeigt dem anderen Bachelor, wo es Essen gibt. Und ich saß diese Woche dran, ich habe die Predigt letzte Woche vorbereitet, saß da dran, habe geguckt, wo es Essen gibt, und jetzt können wir es gemeinsam essen, ja? Das ist die Predigt. Jünger sein in diesem Sinne. Kommt her zu mir, all ihr mühselig und beladen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist Lernen. Was haben wir? Wir haben uns angeschaut, wer ist der König der Mission? Wir haben uns angeschaut, was ist das Ziel der Mission? Und jetzt wollen wir uns anschauen, was ist die Kraft der Mission? Und kommen hier zu Vers 20, Teil B. Dort steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Zunächst einmal ist es sehr auffällig, Jesus nimmt diesen Missionsbefehl und baut ihn in 2 Aussagen über sich selber, oder? Mir ist alle Macht gegeben und ich bin bei euch. Und dazwischen drin. Schon allein das, eine wunderbare Botschaft, oder? Dieser Missionsbefehl funktioniert nur, ist nur möglich wegen diesen Verheißungen, die wir haben. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich habe andere Übersetzungen angeschaut. Eine übersetzt, gute Nachricht, und ihr sollt wissen, ich bin bei euch. Oder neues Leben übersetzt, ich versichere euch, ich bin bei euch. Da kommt dieses, nicht ganz so wörtlich, aber da kommt dieser Zuspruch raus. Hey, bei diesem allem, ihr sollt zu Jüngern machen, ich bin bei euch. Jesus sagt mal zu Paulus in einer Vision, denn ich bin mit dir, niemand soll dich angreifen und dir etwas Böses tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist Jesu Zusage, Apostelgeschichte 18, Vers 10. Diese Formulierung, ich bin bei euch, gibt es in der Schrift, oder ist wieder eine Anspielung auf das Alte Testament, gibt es in der Schrift so an 4 Stellen hier, 2-mal in Haggai, da gehen wir hin, Haggai Kapitel 1 und Kapitel 2 und noch einmal in 1. Mose, aber dort in einem ganz anderen Zusammenhang. Lasst uns mal Haggai aufschlagen und uns erinnern, was wir vor vielen Jahren in wunderbarer Weise gelernt haben. Was dort steht, Haggai Kapitel 2, dort finden wir die exakt gleiche Formulierung, deswegen haben wir hier wieder eine Anspielung. Ich erinnere euch kurz an Haggai, um was es dort geht. Haggai ist, das Volk ist im Exil, das Volk kommt zurück und der Tempel wird nicht aufgebaut. Sie fangen an, den Tempel aufzubauen, dann kommen Widrigkeiten. Und in dieses, wo sie lasch werden, den Tempel zu bauen, Tempel als Bild für Weltmission, wo sie lasch werden, den Tempel zu bauen, da tritt Zacharia, da tritt Haggai auf und spricht das Wort, spricht ihnen zu. Und er ermahnt sie zunächst und sagt, hey Leute, ihr wohnt in getäfelten Häusern und das Haus Gottes liegt brach. Glaubt ihr, das ist richtig so? Und er sagt, hey, weil das so ist, weil ihr euch um euer eigenes Haus dreht, nur um euer eigenes Leben kümmert, deswegen arbeitet ihr in einem löchrigen Beutel und ihr werdet wieder verlieren. Ich nehme euch wieder weg, was ihr erarbeitet habt. Und guckt mal dann in Vers Kapitel 1, Vers 13, finden wir die zweite Predigt von Haggai. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, schaut mal, Kraft der Botschaft des Herrn zum Volk. Und was ist diese kraftvolle Botschaft? Ich bin bei euch, spricht der Herr. Das ist diese Botschaft, genau die gleiche, wie wir sie für Jesus haben. Diese Botschaft ist, wo das Volk da liegt und die Hände einem schlaff geworden sind und sie nicht mehr den Tempel bauen wollten, sagt Gott, was sagt ihn? Ich bin bei euch. Gigantisch, oder? Das ist seine Botschaft. Und dann weiter. Und der Herr erweckte den Geist des Zerubabel, des Sohnes des Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Zadaks, den hohen Priester, wir erinnern uns, König und Prophet, zwei Bilder auf Jesu, die zwei, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes. Und sie kamen und arbeiteten am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes am 24. Tag des 6. Monats und so weiter. Durch diese Botschaft, ich bin bei euch, hat Gott die Menschen erweckt, ihr Herz erweckt und sie von innen motiviert. Übrigens auch das hier, ein Beleg dafür, Weltmission geht alle im Volk Gottes an, wie wir es gesehen haben. Erweckt den ganzen Rest des Volkes. Diese Botschaft, weil Jesus bei uns ist, weil dieser allmächtige Sohn des Menschen aus Daniel 7 bei uns ist, so sagt es, hier haben wir Kraft, Kraft zum Dienst, Kraft zum Dienst. Kapitel 2, Vers 2, rede doch zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Josua, dem Sohn des Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überrest des Volkes und spricht, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus mit seiner früheren Herrlichkeit gesehen, also den Tempel von Salomo noch? Und wie sieht es jetzt, und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Darf ich das nehmen und in die Weltmission übertragen? Sieht Weltmission in unseren Augen aus, wie es im Sinne von, da passiert doch nichts. Da bekehrt sich doch keiner. Das ist so eine Mühe. Keine Herrlichkeit da. Mein Zeugnis ist so schwach. Ich kann doch nicht reden. Und hat sich doch noch keiner bekehrt. Weiß ich nicht. Oder was soll ich dem schon sagen, damit er geistlich auferbaut wird? Damit dabei geistlich gewachsen wird, ist nicht eh alles verloren. Das ist die Situation damals. Und dann guckt mal Vers 4. Und nun seid stark, Zerubabel, spricht der Herr. Und nun sei stark, Josua, Sohn des Josadaks, Hohepriester. Und sei stark, alles Volk, spricht der Herr, und arbeitet. Und warum? Denn ich bin mit euch, ich bin bei euch, spricht der Herr, der Herrscher und der große Herrscher über alles, sagt, seid stark. Sieht es aus, als ob nichts geht, als ob alles schwach und elend ist, als ob die Sünde dein Leben voll im Griff hat. Leg sie ab, bekenne sie beim Herrn und sei stark, auch wenn es aussieht. Es steht hier, schaut mal, nochmal in Vers 3, da steht nicht, und ist es schwach in euren Augen. Da steht, ist es nichts in euren Augen, mit dem, was ihr beurteilen könnt, nicht mit den Augen Gottes, sondern mit dem, was ihr beurteilen könnt, ist es nichts in euren Augen. Wenn wir zu diesem Schluss kommen, Gemeindearbeit, Dienst für den Herrn, in welcher Form auch immer, es ist wie nichts, bringt doch eh nichts, dann sagt uns das Wort Gottes, seid stark und arbeitet, denn ich bin mit euch. Seid stark und arbeitet, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn Jesus auf Haggai 1 und Haggai 2 zurückspielt, dann hat er genau dieses Anliegen, sein Volk wie damals, so auch heute, die Jünger zuzurüsten und ihnen zuzusprechen. Gehen wir zurück zu Matthäus 28 und schauen nochmal ein, zwei Details in diesem Text an. Matthäus 28, Vers 20. Dort steht, und ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn Jesus sagen würde, ich bin bei euch bis zur Vollendung, dann würden wir wissen, ah ja, Jesus, guck mal, von hier bis dort. Und jetzt wird es, da haben wir eigentlich die Botschaft verstanden, oder? Aber wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt nicht nur von hier bis dort, sondern Jesus sagt von hier bis dort. Das heißt hier, 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 hier und so weiter. Jeden einzelnen Tag. Und damit möchte er betonen und sagen, hey, wirklich die ganze Zeit und in jedem einzelnen Tag. Ist der Tag gut? Ich bin bei euch. Ist der Tag eine Katastrophe? Ich bin bei euch. Egal, wie es ist, ich bin bei euch. Alle Tage. Und gleichzeitig merken wir, Weltmission, ihr versteht, wenn ich unter Weltmission, dann meine ich das, was wir vorhin angeschaut haben. Ja? Das Weltmission ist dieser Begriff, den wir oft brauchen. Dieser Auftrag hat Jesus für jeden Tag vorhergesehen. Er hat nicht, ich bin bei euch, wenn ihr Weltmission betreibt, Kontext, jeden zweiten Tag. Einmal in der Woche oder sowas. Er sagt, Herr, jeden Tag, Jesus, für es ist selbstverständlich, dass Weltmission etwas ist, das jeden Tag unseres Lebens kennzeichnet. Was jeden Tag so ein Leben betrifft. Und Jesus spricht von der Vollendung des Zeitalters. Ich musste an Stuttgart 21 denken, ja, Vollendung. So, wenn ich dann, ja, so, Jesus sagt, bis zur Vollendung und ich weiß schon, wann das sein wird. Ja, das ist, wir arbeiten nicht und der Herr sagt, lieber Bettringer und liebe Gemeinde in dieser Welt, das hat halt jetzt nicht so gut geklappt, wir müssen nochmal 5 Jahre ranhängen, bis ich komme, sondern der Herr sagt, ich weiß, wann es ist und dieser Dienst, er wird dazu führen, dass mein Terminkalender eingehalten wird und da brauchen wir keine extra Milliarden und was auch immer, sondern bis zur Vollendung, bis es voll ist. Warum? Denn mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich möchte noch auf eine Sache in diesem Text hinweisen, und zwar in Vers 17. Und damit diese Predigt-Zusammenfassung zur Anwendung kommen, Vers 17. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Zu diesen Jüngern hat das Jesus gesagt. Einige aber zweifelten. Ich weiß nicht, wie du heute da sitzt und denkst, so hört sich gut an. Geht mir selber so. Aber morgen kommt der Arbeitskollege. Keine Ahnung, was dich bewegt. Deswegen habe ich mir Zeit genommen, Daniel 7 aufzuschlagen, um zu schauen, welchen Herrn haben wir. Einige aber zweifelten. Dieses Wort Zweifel gibt es in der Schrift genau zweimal. Das andere ist, wo Petrus auf dem Wasser läuft und dann untergeht. Und dann, da steht, er zweifelt. Genau dieses gleiche Wort. Und Jesus schaut ihn an, was ist mit los mit dir, du Kleingläubiger? Zweifel bedeutet ein Blick von Christus weg, was Petrus. Und er sah die Wellen um sich herum. Den Blick von Christus weg und dann den Glauben an Christus zu verlieren. Die Gemeinde, wenn Zweifel in deinem Herzen ist, dann geht nach Hause, bitte den Herrn, schlag Daniel 7 auf, guck dir die Bestien an und guck dir vor allem diesen König an. Geh in Haggai hinein und liest die Haggai nochmal durch. 2 Kapitel, wunderbar. Und hab den Blick auf Christus. Richte deinen Blick auf diesen Herrn, der sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Weltmission kann nur mit Blick auf Christus funktionieren. Kann nur mit diesem Blick funktionieren. Wenn du Zweifel hast, soll ich mich taufen lassen? Soll ich sagen, ich möchte bekennen, ab sofort bin ich ein Jünger des Herrn? Wenn du Zweifel hast, was hast du für ein Bild von Christus? Schau auf ihn. Allein in ihm wird es gut. Wenn du Zweifel hast, was auch immer, wir hatten vorher genug Beispiele, all diesen, wenn du Zweifel hast, richte deinen Blick auf Christus. Allein in ihm gibt es die Kraft. Wir hatten den König der Mission, Jesus Christus, der Sohn des Menschen von Daniel 7. Wir hatten den Auftrag der Mission, Jünger machen. Und wir hatten die Kraft in der Mission. Jesus ist bei uns, dieser Jesus bei uns alle Tage. Weil Jesus alle Vollmacht gegeben ist, lasst uns seinen Auftrag, die Welt zu Jüngern zu machen, hoffnungsvoll fortsetzen, weil er der König ist. Amen.